Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ich bin Ralf Roger Glöckler und werde aus meinem Roman Der König in seinem Käfig vorlesen. Das Buch wird im September im Kulturmaschinenverlag Freiburg erscheinen. Ich lese aus dem Anfang vor. Die Glöckchen der Märtyrerkirche unten in der Stadt schlugen an, schriller, schräger, von Dämonen gerüttelt, und sirrten, nachdem sie verstummt waren, in Annas Ohren weiter, während das Wochenende von der Kathedrale her mit sonoren Schlägen eingeläutet wurde. Anna, die ganz in Gedanken versunken war, kam wieder zu sich. Sie hob den Kopf. 7 Uhr. Das Licht verfärbte das Geschirr auf dem Terrassentisch, ließ es rötlich schimmern, glomm in den Gläsern, verwandelte die Häuser, auf die sie hinabsah, in fremdartige, leuchtend gestaffelte Flecken, in ein Gemälde, das aufglühen und verlöschen würde, sobald die Sonne hinter den Bergen versenke. Schwalben schwirrten umher, stoben auseinander. Wenig später würden die Straßenlaternen erglühen, erste Fenster aufleuchten, um sich gegen Dämmerung, Sonnenuntergang, gegen die Nacht zu wehren. Die Hitze würde nachlassen, schon war ein Hauch zu spüren, Wind von den Bergen, sachtes, geräuschloses Heben und Senken der Luft, Atmen, das ihre Lunge, Körper und Seele belebte, hier am Tisch mit ihrem Mann, Maxim, und den beiden zu frühem Abendessen geladenen Gästen, Olaf und Mirko, Partner und Kollegen, wie sie sich nannten. Familiennamen sollte sie, wie Anna annahm, besser nicht kennen, waren sie doch in zwielichtige Organisationen eingebunden. Fühlte kühlendes Streicheln in ihrem Gesicht, ließ Messer und Gabel sinken, auch die Herren schwiegen, die sich in ihrer Gegenwart leise, andeutungsweise über finanzielle Transaktionen aus der Heimat in dieses oder jenes als sicher erachtete Land unterhielten, bevor, nicht wahr, internationale Sanktionen griffen, nachdem das Militär fremdes Territorium erobert hatte, und darüber, wie sie in ihren Kreisen zu umgehen wären. Also auch die Herren schwiegen, konnten sich der einfließenden Brise nicht entziehen. Erleichterung? Anna blickte umher. Eine Amsel schlug an, man drehte sich um, fast erschreckt von dem unerwarteten Gesang. Die Herren lachten, verlachten die lächerliche Kreatur, bevor sie sich, nach verstohlenem Blick auf die jugendlich schöne Herrin des Hauses, wieder ihren flachen, neben den Tellern liegenden Rechnern widmeten. Diesmal Bilder von Demonstrationen, transparente, wehende Fahnen. Aufsässige oder der Apparat? Die Nation vor einer Zerreißprobe. Offene Gesichter, gereckte Fäuste, Polizei, Milizen, Wasserwerfer. Klar, wer obsiegen würde, oder? Wann werden es die Waffen sein? Ein anderer unsichtbarer Vogel hob an, irgendwo in den Bäumen des parkartigen Gartens, jubelte in der Dämmerung, hielt gespannt inne, wartete auf Antwort, die nach angemessener Pause erfolgte, Wechselgesang, um den Übergang vom Tag in die Nacht zu feiern. Anna legte das Besteck weg, trank den letzten Schluck Rotwein und lauschte den verborgenen Sängern. Etwas klang schräg, war nicht ganz geheuer. Nacht? Fragte sie sich. Oder Untergang? Oder war es ihr Ohr, das die Töne verzerrte? Seltsame Fragen, die sie sich da stellte. Sie wäre gerne aufgestanden, um sich von diesem Tisch, diesen Männern, von ihrem Gatten zu entfernen, den Garten zu durchqueren, auf die Straße, in die Stadt, ans Ufer des Sees zu laufen, ein verwirrendes, sich unaufhaltsam ausbreitendes Gefühl, das sie versuchte abzuwehren. Wohin würde es führen, diesen Impulsen nachzugeben? Lehnte sich vor, bereit aufzuspringen, blickte ihren Mann an, als erwartete sie augenzwinkerndes, ihre Stimmung zerstreuendes Einvernehmen, keine Ahnung was, das den Schauder vertreiben und sie ermutigen würde, hier, nicht nur an diesem Tisch, sondern auch in diesem Haus, diesem Land zu bleiben, dass der Präsident, der sie nach dem Tod der Eltern an Kindesstatt angenommen hatte, seit Jahrzehnten eisern regierte. Kein Wunder also, dass viele aufbegehrten. Aber da verschwammen ihre Gedanken. Sie sank in den Segeltuchstuhl zurück. Was konnte sie denn erwarten? Sie musste dankbar sein, hatte erst im Ausland studieren, dann noch vor dem Examen diesen Rechtsanwalt heiraten dürfen, um Herrin eines privilegierten Hauses und Mutter zu werden. Der Onkel hatte verfügt und sie den Mund gehalten. Zu ihrem Besten, oder? Die Glocken schlugen eine nach der anderen an. Langsam bei den Märtyrern wurde gebetet. Sie vernahm die Stimmen der Gläubigen, ohne sie zu verstehen, ein Summen aus jahrhundertealten Mauern. Warum hatte sie eingewilligt und getan, was man von ihr verlangte? Anna steht an der Fußgängerampel, blickt, wie sie es gewohnt ist, in beide Richtungen, um den Verkehr zu beobachten. Sie würde, weil es rot und verboten ist, die Straße zu überqueren, nie stehen bleiben, wenn keine Gefahr droht. Aber sie ist in Gedanken versunken, nimmt weder Autos noch Ampeln wahr. Nach Hause, denkt sie, beladen mit Körben und Taschen, und fragt sich, ob dieses große, von einem Park umgebene Haus mit Pool und Blick über die Stadt, in das sie zurückkehren soll, ihr Zuhause ist. Fühlt nur ein Unbehagen, als müsste sie auf eine fremde Insel zurückkehren, die weder ihr noch ihrem Mann oder sonst wem aus ihrem Leben gehört, doch ihrem Onkel, dem Präsidenten, dem Enklave seltsamer Gewohnheiten, Riten, Gesetze, wo ihr kleiner Sohn auf sie wartet, Boris, einziger Grund, sich nicht davon zu stehlen, abzuhauen, unterzutauchen, den sie nach all den Jahren als einzigen in dieser arrangierten Ehe von Herzen liebt. Ach, es geht ihr gut, das muss sie zugeben, hat alles, was eine Frau sich wünschen mag, alles, außer, aber sie könnte nicht sagen, was ihr fehlt, etwas, das... Da wird sie von kräftiger Hand gepackt, zurückgerissen, nimmt ein schleuderndes, mit quietschenden Reifen ausweichendes Fahrzeug wahr. Körbe und Taschen fallen hin, Früchte kullern hervor und landet in den Armen eines Mannes, der sie festhält, offen anblickt, als wäre es selbstverständlich gewesen, sie vor dem Tod zu bewahren, einfach so. Lässt sie los, hebt das am Boden liegende Fahrrad auf, nickt ihr noch einmal heiter lächelnd zu, um wortlos alles Gute zu wünschen, etwas, das... Anna will sich bedanken, aber er winkt nur, als wäre alles gesagt und getan, und radelt davon, streckt den Arm aus, um nach links abzubiegen. Sie zittert vor Schrecken, bückt sich, sammelt ein, was aus den Taschen gefallen ist, schnell, bevor Autos das Obst zermalmen. Dann überquert sie die Straße, betritt das Parkhaus, um den Wagen zu holen, schwingt Körbe und Taschen hinein, setzt sich ans Lenkrad, will den Motor starten, Aber sie bringt es nicht fertig, ihn anzulassen, in die Stadt, in dieses Haus auf dem Berg zu fahren. Nein, sie ist zu aufgeregt. Die Finger geben nach, alles gibt nach, lässt sie über das Steuer sinken. Dann fasst sie sich, steigt aus, geht langsam, fast schwerfällig hinaus und setzt sich auf eine Bank in der Anlage hinter dem Parkhaus. Wer war dieser Mann? Wie hat er ausgesehen? Wie alt könnte er gewesen sein? War es ein Mann? Eine Frau? Sie erinnert kein Gesicht, nur diese offenen, weder Anteilnahme noch Besorgnis ausdrückenden Augen, aus denen Freude, mehr noch Schalk geleuchtet hatte, diesen Überleben und Tod entscheidenden Augenblick gewonnen und getan zu haben, was getan werden musste, ohne Wenn und Aber, nur so um des Daseins und seiner Wahrheit willen. Und was ist die Wahrheit? Anna schließt die Augen, folgt dem farbigen Gewölke hinter geschlossenen Lidern. Nein, sie kann sich an kein Gesicht erinnern, nur an den Blick und den Griff, mit dem sie am Arm gepackt worden ist. Je mehr sie versucht, sich an diesen Menschen zu erinnern, desto weniger kann sie ihn fassen. Mann, Frau, das eine, das andere. Wer? Alter? Sie wird es niemals wissen. Nein, erinnert sich nur an ein Rad, einen Fahrer, die auftauchten, um sie an sich zu reißen, links abgebogen und aus ihrem Leben verschwunden sind. Anna öffnet die Augen. Kinder tummeln sich im Sandkasten, klettern auf Geräten herum, gleiten die Rutschbahn hinab, lachen, kreischen, heulen. Sie steht auf. Etwas, fühlt sie, ist anders geworden, aber sie weiß nicht, was. Anna öffnet die Augen, stößt die Bettdecke weg, setzt sich auf. Das Fenster schneidet ein hohes Rechteck aus der Nacht, lässt einen schummrigen Himmel ein. Die Stadt unten lässt seine Ränder glimmen und aufflackern, wenn Autos bergan um die Kurven fahren. Anna, die sich nie an Träume erinnert, kann das anhaltende, langsam farbenwechselnde Bild nicht vergessen, aus dem sie gerade erwacht ist, ja, als würde es schillern und still in sich selbst verharren, faszinierend bewegungslose Szenerie. »Was ist?« fragt Maxim benommen. »Kannst du nicht schlafen?« »Nein«, antwortet sie leise. »Ich setze mich hinaus, mach dir keine Sorgen.« Maxim brummt zustimmend, dreht sich um und schläft leise schnarchend weiter. Anna hüllt sich in ihren Morgenmantel, tastet nach der Zigarettenschachtel, die irgendwo liegen muss, kann sie aber nicht finden und ergreift ihre Handtasche, in der sie wohl stecken muss. Sie verlässt das Schlafzimmer, geht aus dem Haus hinaus, dimmt die Poolbeleuchtung, bevor sie sich auf einen der Liegestühle am Rand des ovalen, türkisfarben schimmernden, von Zypressen, Koniferen, Lavablöcken umgebenen Beckens setzt und die Handtasche auf den Boden stellt. Sie betrachtet die aufgerichtete Bronzeschlange, Arbeit eines verfemten, regimekritischen Bildhauers, den sie schätzt und schützt, auch wenn sie nicht wagt, seinen Namen auszusprechen, weil sie des Onkels Pflegekind und die Frau eines Mannes ist, der Schlange, aus deren Maul, wenn sie den Hahn aufdrehte, Wasser ins Becken rauschte und deren Augen im Sonnenuntergang glimmen würden. Anna zieht eine Zigarette hervor, zündet sie an. Da war dieses dunkel glänzende, bis in den Horizont reichende Wasser, glatte, unbewegte Oberfläche, lauwarm flüssiges Metall, obwohl sie weder Fuß noch Finger eingetaucht, geschweige denn darin gebadet hat, Traumgewässer, aus dem die Bögen eingestürzter Brücken wuchsen, archaisch anmutende Ruinen, in gerader Linie, nah beieinander, als wären sie früher ein endlos übers Wasser führendes Bauwerk gewesen, von Rissen zersprengte, in den Horizont führende Trümmer. Und darüber hätte sie gehen sollen? Wie? Wohin? Sie zerdrückt die angerauchte Zigarette im Aschenbecher, folgt den wasserkräuselnden Fingerspitzen des Windes, lässt das Becken vor ihren Augen verschwimmen. Brückenbögen, geborstene Pfeiler, Mauerreste in einer Reihe bis in den Horizont, unverrückbar aus der Tiefe emporgestoßen. Und was bedeutet das? Nichts, vermutlich, oder? Sie greift nach der Handtasche, fingert darin herum, weiß aber nicht, wonach sie sucht, Notizbuch, Kuli, Zigaretten, Schlüssel, wühlt und weiß nicht mehr, weshalb sie hier draußen sitzt, um Bildern nachzusinnen, die schon verloschen sind und nichts, gar nichts bedeuten wollen. Oder warum geht sie nicht zurück ins Bett? Da gerät ihr ein schmaler Karton zwischen die Finger, eine, wie sie erkennen kann, Visitenkarte, vermag aber, weil es dunkel ist, weder Namen noch Adresse zu lesen, noch sich daran zu erinnern, wer sie ihr gegeben hat, hält sie nah vor die Augen. Daniel steht da in grünblauem Wasserschimmern. Traumdeuter. Wer? Fragte sie sich, soll das sein? Lässt die Karte sinken, starrt aufs Wasser, versucht ein Gesicht zu erinnern, jemanden, den sie zuordnen kann, aber da ist nur die wasserspeiende Schlange und ein heller werdender Himmel über der Stadt. Sie zuckt die Schultern, schüttelt den Kopf, weiß nicht, wie die Visitenkarte in ihre Tasche geraten ist. Daniel, denkt sie, Traumdeuter, versucht Adressen und Nummern zu lesen, Festnetz, Mobil, E-Mail, Termine nach Vereinbarung, mehr nicht. Warum rufe ich nicht an? Nach dem Frühstück, wenn ich alleine bin, das Kind und Maxim aus dem Haus? Sie steckt die Karte weg, lehnt sich zurück, blickt in den Himmel. Ein Flugzeug startet über die Stadt hinweg. Dann geht sie auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer zurück, schlüpft leise ins Bett, blickt in den verschatteten Raum. »Du warst eine halbe Stunde weg«, sagt Maxim ruhig, als sei er die ganze Zeit wach gewesen. »Ich habe draußen gesessen«, antwortet sie nach einer Weile, »sagte ich doch, am Pool, und habe eine geraucht.« »Nur eine?« »Eine.« Sie verschweigt, dass sie aus einem Traum erwacht ist, sinnlos mit ihm darüber zu sprechen, weil es, typisch Maxim, ein Anlass für absurde Fragerei wäre, und schickt einen Seufzer ins Kissen. Außerdem, was geht es ihn an? Es wird langsam hell. Der Motor eines Müllfahrzeugs dröhnt aus der Stadt herauf. Die Männer scheppern mit Containern. Unmöglich, noch einmal einzuschlafen. Sind Sie sicher, gnädige Frau, dass diese Post nicht von anderen unbefugten Personen gelesen wird? Danke für die Schilderung des Traumes, den ich Ihnen deuten werde, auch wenn ich einräumen muss, gelegentlich zu irren. Ich, Daniel, Wahrsager, Traumdeuter, Spintisierer, wie immer Sie mich nennen mögen, einer, den Sie nicht wahrnehmen, wenn wir uns begegnen, weshalb wir nicht erörtern werden, wie meine Visitenkarte in Ihre Handtasche geraten ist. Wozu auch? Wichtig nur, dass wir verbunden sind, um Gedanken auszutauschen, von denen künftig einiges abhängen könnte. Sie müssen wissen, dass ich Sie zur Vermittlerin erkoren habe, mich Ihrer in Absorzen, Delirien, Träumen bedienen werde, um jenen näher zu kommen, erschrecken Sie nicht, die gedeutet, aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden wollen. Ich schweife ab, verzeihen Sie, leider nicht die einzige meiner Unarten. Lesen Sie also, heute als E-Mail, wie ich Ihren Traum verstehe, hoffend, dass diese Post nicht ausspioniert wird, weil ich jenen misstraue, die ängstlich, neidisch, eifersüchtig oder hochmütig angekränkelt sind. Sie wissen, was ich meine, deren sich wahnhaft steigernde Befindlichkeiten und ihre Verkörperungen. Wir haben Zeit. Lassen Sie sich bei der Hand nehmen und auf die Brücke hinaufführen. Wir gehen langsam. Schauen Sie unter sich. Mit jedem Schritt gibt das tiefe Wasser Ihrer Seele ein Stück Brücke frei. Baut Stufen, Pfeiler, Bögen über Bögen, lässt Ihre Füße alte Steine fühlen, als wären sie neu. Das Bauwerk wächst, wächst weiter, wird Sie durch den Horizont geleiten. Sie haben Angst, versuchen sich umzudrehen, wissen nicht, worauf Sie sich einlassen, keine Ahnung, wer Sie hier hinaufgelockt hat, einer, der behauptet, vertrauen Sie Ihrem Wunsch, mehr über sich selbst zu erfahren, und blicken Sie nach vorn. Ich lasse Sie los. Gehen Sie getrost, Sie wissen schon, wohin. Vertrauen Sie sich Ihren Füßen an. Der langen Rede kurzer Sinn. Ich selbst habe Ihnen meine Visitenkarte in einem gedankenverlorenen Augenblick zugespielt. Löschen Sie diese Mail, als wäre sie nie empfangen worden. Vorsicht ist geboten, auch wenn ich misstrauischer als nötig bin. Ein weiterer meiner Fehler, gewiss, der sechste Sinn will Überraschungen vermeiden, die vorhersehbar sind und mit anderen Worten keine sind. Noch ganz zum Schluss, reichen Sie mich weiter, Nummern, elektronische Adressen, Sie werden verstehen, an wen, und lassen Sie mich wissen, wann wir miteinander reden sollen. Ich antworte per Spam. Sie erkennen mich an wechselnden Wort- und Zahlenkombinationen, so ich nicht durch Ihren Halbschlaf husche, in Ihr Ohr flüstere, Sie an den Zehen kitzele. Öffnen Sie mich. Lesen Sie, was ich zu sagen habe, und vergessen Sie nicht, die Nachricht zu löschen. Verbleiben wir so? Ja, nicht wahr? Ich danke Ihnen. Bevor ich den Schluss vorlese, einige Worte zum Inhalt des Buches. Es geht um die Selbstbewusstwerdung dieser jungen Frau, die sich gegen die Diktatur wehrt, gegen die aufgedrängte Ehe, gegen die sie sich nicht gewehrt hat. Und dieser Daniel ist möglicherweise so eine Art Verkörperung ihres Selbstwerdungsprozesses, eine Figur, die sie nie wirklich als Person erlebt, die aber immer wieder irgendwo aufscheint. So auch am Schluss. Ich habe ganz vergessen, Daniel, Ihnen mitzuteilen, wie ich die letzte Nacht in Maxims Haus überstanden habe, aber es blieb mir nichts anderes übrig, als zu bleiben. Das Kind, Sie wissen schon, und sonstige Zurüstungen für die Zeit danach. Nicht so einfach, kurz entschlossen abzuhauen, auch wenn man es gerne möchte. Also habe ich versucht, vielmehr nehme ich an, werden Sie nicht mehr von mir hören, im Gästezimmer zu schlafen. Versucht, sage ich, denn meine Gedanken schwirrten, bis ich zwischen Wachen, Dösen, Aufschrecken gegen Morgen in delirierenden Schlaf verfiel, vexierende Bilderfetzen, an die ich mich nicht erinnern kann. Maxim hockte versteinert in einem Sessel, um sich im Ehebett nicht verloren zu fühlen. Keine Ahnung, was er durchmachte, ich wollte es gar nicht wissen. Bat wohl in Gedanken um Erbarmen für sich und alles, was er hätte anders machen sollen. Etwas, das sich, sollte es sich nicht in seinem Sinn fügen, fermentieren und in Wut verwandeln würde. Davor, Daniel, habe ich Angst. Bin, nachdem er das Haus verlassen hatte, aufgestanden, habe dem Jungen gesagt, wir beide würden verreisen und ihn in der Schule krank gemeldet. »Verreisen?« fragte er. »Wohin?« Aber ich gab nur zurück, das werde er sehen. »Und Papa?« wollte er wissen. »Papa«, so ich, »habe zu tun, wüsste er doch, wie unabkömmlich er bei seiner Arbeit sei.« Nun sitze ich in der Wohnung einer Frau, die es gar nicht geben dürfte und von der, um sie zu schützen, keine Rede sein wird. Man weiß ja nie, wer Gedanken ungebeten liest. Nur so viel, wir schmieden Pläne, die... Sie können sich vorstellen, dass der Onkel über meine Mitteilung, mich von Maxim zu trennen, außer sich geriet und mir verbot, eigener Wege zu gehen. Wollte er sich nicht ausgenutzt, verraten, zum Narren gehalten fühlen, von mir, seiner, wie er sagte, Tochter, und war nur wenig zu beruhigen, als ich süßlich flüsterte, wer mich liebe, ließe mich ziehen. Was, frage ich sie, weiß der Onkel von Liebe, Großmut, Empathie? Nichts, außer was er verdrehten Gemütes dafür hält. Nein, Bilder, Videos, Shitstorm, die rasch aus dem Netz genommen worden waren, erwähnte ich nicht, dass, so sie es wagen, sollen andere tun, vor allem erklären, dass es zwei Annas gibt, von denen keiner weiß, welche die richtige ist, hoffend, er werde sich mäßigen. Was mich betrifft, so lasse ich nichts auf sich beruhen. Sitze also am Küchentisch, um ihnen zu berichten, dass ich den Jungen an der Hand das Haus verließ, zwei Koffer in meinen Wagen packte, um so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Hielt aber inne, weil ich im Fenster der Pforte den Schemen des Wächters bemerkte. Verräter, Erretter? Folgte einem Impuls, ihn noch einmal zu treffen, weiß nicht warum, vielleicht, weil mich aus seinem Gesicht ein anderes angesehen hatte, das, sagen Sie mir die Wahrheit, Ihres war, obwohl ich mich an keine Begegnung erinnere, die es, da bin ich sicher, gegeben haben muss. Öffnete die Tür, trat ein, doch keiner da, Monitore flimmerten, Signale blinkten, Kopfhörer abgelegt, Mütze am Haken, Uniform über den Drehstuhl geworfen, als hätte er es eilig gehabt, sich aus dem Staub zu machen, und beobachtete, dass sich das schwere Tor langsam von der Ausfahrt schob, ohne jemanden hindurchgehen zu sehen. Boris quengelte, wollte wissen, wohin wir führen. Also verließ ich die Pforte und munterte ihn damit auf, bald weiter südlich im Meer baden zu können. Dort, Sie wissen schon, haben es erraten, wo wir noch nie gewesen waren. Weil diese Zeilen nicht auf dem Bildschirm, sondern in Ihrer Seele geschrieben werden. Dankbar für alles, Daniel, und sicher, dass Sie nicht mehr antworten werden. Also fuhren wir aus dem Grundstück hinaus, aber ich bremste ab, wusste nicht, welche Richtung einzuschlagen, rechts oder links, städtisches Gewimmel, Landstraße oder Kreisel über Kreisel auf die Autobahn. Hielt mich konfus am Lenkrad fest und entdeckte das an einem Baum gelehnte Fahrrad, grünlich bei Stille, bläulich bei Wind, seltsames, verlassen wirkendes Gefährt. »Wer«, fragte ich mich, »mag es da abgestellt haben, hier, wo SUVs, Sportwagen, Limousinen parken?« Also gab ich Gas, lenkte das Auto darauf zu, fuhr an ihm vorbei, sah im Rückspiegel, dass es ein Mann bestieg, um Mütze schwenkend wegzuradeln, fuhr weiter und war plötzlich unterwegs. Danke fürs Zuhören.